Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Hackmans MMA Show für diese Woche mit meiner Wenigkeit Sebastian Hackel und Florian Mandavid. Flo, hello.
Ich grüße dich. Bist du gut bisher durch die Woche gekommen?
Ja, zur Erklärung. Es ist nicht immer einfach für mich, diese Podcast-Aufnahmen unterzubekommen. Also heute ist Mittwoch, der Tag, an dem ihr das hört. Da habe ich schon eine Fernsehsendung aufgezeichnet für ProSieben Max mit Moderationen, die heute um 22.05 Uhr läuft. Ich hatte schon ein Meeting hinter mir. Morgen habe ich einen Livestream. Am Freitag bereite ich UFC 269 ausgiebig vor. Am Samstag werde ich UFC 269 mit Andreas Kraniotakis kommentieren. Dann komme ich am Sonntag irgendwie saumüde zu Hause an und werde so lange spielen mit meinen Kindern, wie ich durchhalte. Schlaf irgendwann in einer komplett komischen Position ein. Und dann geht die Woche von vorne los und da versuche ich dann mein Training unterzubekommen, meine Podcasts, meine beruflichen Projekte, meine Familie sowieso. Aber irgendwie liebe ich alles. Irgendwie will ich alles machen, weil es geil ist. Ich trainiere gerne, ich kommentiere gerne, ich podcaste gerne, ich liebe meine Kids, ich liebe meine Frau. Das Leben ist gut zu mir.
Ja, Mann. Wertschätzung von solchen Dingen ist sehr, sehr wichtig. Und du lebst wirklich ein Leben, in dem man das Hobby zum Beruf machen kann, zumindest größtenteils. Finde ich zugegeben fast selbstverständlich, das wertzuschätzen, aber können sicherlich viele nicht. Schön, dass du das auf jeden Fall kannst und auch oft betonst.
Liebe das Leben und alles, was damit einhergeht. Und am kommenden Wochenende darf ich das letzte große Event der Ultimate Fighting Championship in diesem Jahr kommentieren. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder soweit. T-Mobile Arena, eine meiner Lieblingshallen tatsächlich. Hab da schon zweimal kommentieren dürfen. Da gibt es eben das große Matchup, auf das alle warten. Das Highlight, den Abschluss im Leichtgewicht, Charles Oliveira gegen Dustin Poirier. Das sollte großes Kino werden, Flo.
Ja, definitiv. Das ist irgendwie ein Duell der absoluten Sympathieträger. Ganz, ganz schwer für mich zu sagen, für wen da mein Herz noch mehr irgendwie schlägt. Wenn ich mich da festlegen müsste, Gott sei Dank, kann ich mich entertainen lassen und wissen, ja, ein weinendes und ein lachendes Auge ist natürlich immer bei solchen Veranstaltungen, egal wer dann letztendlich gewinnt, aber ich weiß zumindest sicher, für einen werde ich mich wirklich freuen. Dustin Poirier ja mit der Good Fight Foundation wirklich viele soziale Projekte am Unterstützen, ewig schon dabei, absoluter Grinder irgendwie auch, Herz bewiesen in schon so vielen Schlachten. Und Charles Oliveira genauso, so ein Kerl, der bis heute in der Favela lebt, weiß, wo ich herkomme, hier werde ich geliebt, hier sollte ich bleiben, auch da, ja, kauft Essensrationen ohne Ende für die Favela mit seinen Gehältern, die er sich da im Cage erkämpft, auch genauso ewig dabei, ne? Ich glaube, mit dem längsten Weg jemals zu einem Titelkampf, irgendwie vermutlich in Konkurrenz mit Michael Bisping, ewig im Federgewicht unterwegs gewesen, da irgendwie auch, ja, letztendlich so ein negatives Wort, so ein Journeyman gewesen, so einer von vielen gefühlt, klingt jetzt ein bisschen sehr bösartig, natürlich immer mit großem Skillset, aber eben nicht der, der irgendwie die wahnsinnig langen Siegesserien erzielt hat. Und dann kämpft sich der zum Thron, auch für mich, glaube ich, der Moment des Jahres, seinen Titel gewinnen, diese Freude, wie er erstmal so stoisch einfach nur rennt, Richtung Cage-Wand hochspringt und du das Gefühl hast, es hat so ein paar Sekunden gebraucht, bis da die Emotionen wirklich, die Endorphine freigesetzt wurden. Ab dem Moment wirklich hab fast ein Tränchen verdrückt war, habe ich mich wirklich so sehr mit, habe ich so sehr mitgefiebert. Und da diese beiden Good Guys gegeneinander antreten zu sehen, das ist ja schön für beide irgendwie zu sehen, an der Spitze da antreten zu dürfen. Auch auf dem Papier natürlich, unabhängig von der menschlichen Seite, der sportlichen, absoluter Krache. Beide mit super rundem Game, sowohl im Stand natürlich, vermutlich da Poirier auch einfach durch die Wuchtigkeit so ein bisschen weiter vorne, am Boden würde man Charles vermutlich weiter vorne sehen, technisch vielleicht so minimal sauberer auch im Stand. Ja, Wahnsinn.
Du hast sehr viel gesagt, auch sehr viel zu Dustin Poirier. Dann muss ich fast ein bisschen was zu Charles Oliveira erzählen. Ich habe mir vor ein paar Tagen diese Doku zu ihm auf Fight Pass angesehen und da musste ich ein Tränchen verdrücken, weil der Typ hat eine Geschichte, wenn man sieht, wie viel Schwachsinn und wie viel Mist erzählt wird im MMA und wie jedes Stück Pommes frites, was Conor McGregor beim Essen runterfällt, in 8 Berichten auftaucht und wie sehr untergeht, wo Charles Oliveira herkommt und wie sein Lebenslauf sich darstellt. Das ist so ein krasses Missverhältnis. Charles Oliveira wurde mit 10 Jahren gesagt, dass er keinen Sport machen soll. Er hatte ein Herzproblem, er hatte schwere Arthritis und hat seinen Vater irgendwie davon überzeugen können, dass er Jiu-Jitsu machen möchte, weil er keinen Fußball mehr spielen sollte, laut Arzt. Und 4 Wochen später wird er halt mal schön stabil Staatsmeister im Brazilian Jiu-Jitsu, kommt zum Arzt 6 Wochen später und schmeißt die Medaillen auf den Tisch und sagt, so, ich sollte keinen Sport mehr machen, und hatte so viele Rückschläge. Ich weiß nicht, ob du dich an den Kampf gegen Max Holloway erinnern kannst. Mhm. Als er auf der Trage aus der Halle gebracht wird und beim CT seine komplette linke Körperhälfte nicht mehr spürt, hat so ein Stinger abbekommen im Nacken und hat so einen Stich quasi gespürt und konnte den linken Arm nicht mehr ansteuern, das linke Bein nicht mehr ansteuern, hat das Schienbein, die Zehen nicht mehr gespürt, seine Fingerspitzen nicht mehr gespürt. Das Ganze wurde wieder. Und was ich damit sagen will, ohne jetzt noch dramatischer werden zu wollen, noch emotionaler werden zu wollen, noch bedeutungsschwanger werden zu wollen, was dann aus ihm wurde, ist so krass, ist so heftig, ist so sensationell. Du sagst es, da ist so ein Typ, der so viele Kämpfe bestritten hat und nie so richtig Konstanz reinbekommen hat in seine Karriere. Und irgendwann bekommt er alles auf die Kette, ist nicht nur das Jiu-Jitsu-Ass, wird ein besserer Striker, findet die richtige Gewichtsklasse, baut dann eine mega Siegesserie aus und irgendwie zerlegt dann irgendwie Leute wie Tony Ferguson so, als wären die Schulkinder. Also der Weg, den der Mann hinter sich hat, wie er sich alles erarbeitet hat, wie bodenständig auch er immer noch ist und dass diese beiden Wege, die so ähnlich sind, jetzt so kulminieren in diesem Titelkampf, das finde ich ergreifend, das finde ich packend, das finde ich super. Und nochmal, wenn man bedenkt, wie Pay-Per-View-kaufsüchtig Leute werden, wenn irgendwie irgendwelche Sackkarren durch Fenster fliegen und wenn man sich beschimpft auf niederster Ebene, Leute, kauft so einen Pay-Per-View, schließt hier ein Abo ab. Hier stehen 2 Leute im Ring, die wollten irgendwann mehrfach aufhören. Denk mal an die Geschichte von Dustin Poirier. Seine Frau hat gesagt, nee, jetzt hörst du nicht auf, mach weiter, ich glaube an dich. Und er packt es halt doch nochmal, greift nochmal an, holt Schwung, wird Interims-Champion, wird da wieder besiegt gegen Khabib, schafft es irgendwie nicht endgültig, jetzt steht er wieder am... Das ist doch Wahnsinn. Er hat jetzt 2-mal gegen Conor McGregor gewonnen, hat wieder alles rumgerissen, das Momentum auf seine Seite gezogen. Leute, das ist doch der Kampf, den man sehen muss. Wenn man den nicht sehen muss, also weiß ich nicht, welchen man sehen muss.
Sorry. Ja, du, ich werde auch schon sorry. Emotional. Das ist... Krasse Story. Also ich weiß gar nicht wirklich, was man dazu noch sagen soll, außer man kann es menschlich beiden gönnen. Das ist, ja,
das sind die Einzige, Wege, die man mir, am schönsten... Was mir richtig wehtut, dass hier einer verlieren muss wahrscheinlich. Das ist das, was mir am meisten wehtut.
Ja, Mann. Ja, ich finde es halt auch immer so bewegend. Also ich habe auch wirklich, natürlich kann man es in den Ausmaßen nicht, in denen man es lernen würde, wenn man wirklich aus Regionen wie den Favelas in Brasilien kommt oder was weiß ich, aus irgendwelchen dritten Weltländern. Natürlich kann man es erst dann wirklich peilen, was man hier in der ersten Welt hat. Aber natürlich ist es am allerschönsten, wenn Leute aus wirklichen Ghettos kommen. Und in Brasilien gibt es verdammt nochmal Ghettos. Da gibt es so viele ungemeldete Kinder. Und ja, wirklich harte Schicksale in Brasilien, tatsächlich verhungern Leute. Da gibt es Leute, die, also 100% hat Charles Oliveira in einstelligen Jahreszahlen, also mit 7, 8, was weiß ich, was das erste Sturmgewehr gesehen in Favelas, sind so krasse Verhältnisse, weil halt in Brasilien dieser Clash von arm zu reich einfach, glaube ich, in keinem Land in der Intensität auch einfach Haus an Haus lebt. Das ist eine super verrückte Welt, aus der dieser Mann kommt. Und wenn so jemand einfach so weit schafft, da werde ich einfach emotional. Ist, glaube ich, auch der
100 Pro.
Aspekt, wenn ich mich festlegen muss, für wen ich hier bin, warum ich so ein bisschen mehr für Charles route. Dustin Poirier hat irgendwie super großes Geld mit Conor McGregor einfach zweimal gemacht. Und sich auch zweimal gegen den Titel entschieden. Das wäre für mich irgendwie, wenn ich irgendwelche Argumente finden muss, um da ein Camp einzuschlagen, vermutlich der Grund, warum ich so mit diesem 1% mehr für Charles Oliveira route. Aber wie du gesagt hast, es wird einfach so schade, dass da einer verlieren muss, denn ein Good Guy ist Poirier einfach durch und durch.
Total. Ich kann mich auch so krass identifizieren mit dem Typen. Also die Frau, von dem du merkst einfach, das ist ein ganz, ganz gutes Mädel, das der im Rücken hat. Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Das ist kein blöder Spruch, das ist einfach so. Da hat er so ein süßes Mädel, da sehe ich meine Kinder und ich gönne es ihm einfach so krass. Und ich sage halt, Charles Oliveira ist Champion. Das kann ihm keiner mehr nehmen. Dustin Poirier war noch nie Champion. Er war Interims-Champion. Ich glaube, man muss nicht den Titel haben, wenn man Dustin Poirier ist, um einer der Besten in der Geschichte des Leichtgewichts der UFC zu sein. Aber verdammt nochmal, geil wäre es halt schon. Und es wäre halt so diese Legitimierung von Dustin Poirier, so als Mount Rushmore-Gesicht im Leichtgewicht, wenn er hier den Titel gewinnt. Das ist das Einzige, was ihm wirklich fehlt. Du hast gesagt, Conor McGregor zweimal besiegt, so viele große Kämpfe bestritten, gegen Justin Gaethje, nach dem Habib-Rückschlag wieder ins richtige Fahrwasser gekommen, wieder die Serie aufgebaut, Dan Hooker besiegt und wie sie alle heißen. Also, dann, okay, wenn du sagst, Charles Oliveira ist dein Mann, dann sage ich Dustin Poirier. Und mir ist auch noch was, das ist was Gutes gesagt von den Favelas in Brasilien. Die Frau von meinem Bruder ist Brasilianerin und hat mir so erzählt, so irgendwie vor 2 Wochen bei GMC waren wir essen, irgendwie am Tag danach. Und sie hat mir erzählt, dass sie hat halt mehrere Familienmitglieder in Brasilien verloren an Covid,
Ja,
weil.
war ja grauenvoll.
Ja, Wahnsinn. Einfach so. Okay, ich darf jetzt.
Ja,
Da muss.
abhaken, gar nicht hier Thema werden lassen.
Ja, ich muss eins vielleicht noch, weil das liegt mir einfach so auf der Zunge, weil wir in Deutschland halt uns so leid tun und alle finden alles so schlimm. Und meinst du, dass es in Brasilien Kurzarbeitergeld gibt? Da musst du zur Arbeit, da musst du in die Fabrik und du hast du mit 30, 40, 50 Leuten Kontakt, weil du, wie du sagst, halt verhungern musst, weil du halt nichts hast sonst. Und die stecken sich an und die hat halt wirklich 4, 5 Menschen verloren, Oma verloren, Freundin von der Oma verloren. Klar, das sind alte Menschen, okay, die haben die größten Strecken des Lebens schon hinter sich, aber wer sind wir zu urteilen
Das
und
ist dann
darüber.
ja auch okay, ist ja was.
Nee, genau, du weißt, was ich sagen will. Also, und das, um nur nochmal das zu sagen, da kommt halt Charles Oliveira her und deswegen gönne ich es auch ihm und ich kann hier einfach nicht sagen, ich bin für den oder für den. Rein faktisch gesehen ist es halt mal ganz klar so, dass hier einfach fette Skills im Oktagon stehen. Du hast halt Charles Oliveira, ich habe hier sein Fightmatrix-Statistik-Board offen, der halt 61% der Kämpfe durch Submission entscheidet, der halt irgendwie der krasseste Submission Artist in der Geschichte der UFC ist. Beide sind irgendwie, glaube ich, gleich gut, was das Thema Takedowns anbelangt. Ist jetzt nicht ihre größte Stärke, aber da sind sie durchaus stabil.
Ich glaube, halt die Physis von Poirier könnte da so den
Ist
Aspekt
kompakter,
ausmachen.
ja, ist kompakter und ich glaube auch sein Striking ist kompakter. Poirier hat, ich möchte fast auch sagen, bessere Nehmerqualitäten, war oft im
Safe.
Bedrängnis. Denk an den Gaethje-Kampf, denk an viele andere Kämpfe, denk an die McGregor-Kämpfe, wo er auch Dinge
Okay.
kassiert hat und stehen bleibt und weitermarschiert. Poirier ist so ein Typ, er kassiert eine, um drei auszuteilen. Und jeder Kampf beginnt im Stand. Deswegen wäre das ein Argument für mich zu sagen, Dustin Poirier macht das Ding, aber ey, unterschätzt Charles Oliveira nicht. Du hast gesehen, was gegen Michael Chandler passiert ist. Der Typ wird halt fast gefinisht in Runde 1 und Finish dann Chandler in Runde 2 und das Ground Game müssen wir nicht beleuchten. Also Charles Oliveira, der kämpft halt irgendwie so, als hätte er 8 Arme. Er klettert halt an dir rum und bevor du dich versiehst, ist er auf dem Rücken und ja, klar, Dustin Poirier ist BJJ Black Belt, aber ich würde nicht auf den Boden gehen, wenn ich es irgendwie beeinflussen kann mit Charles Oliveira.
Nee, ich auch nicht. Ich könnte natürlich so ein bisschen dieses Wettkampfding, das will ich testen, sein. Da kann vielleicht das Selbstbewusstsein zu groß sein, glaube ich aber nicht. Denke ich nicht, dass, also ich glaube, das wird Charles Oliver, wird Dustin Poirier auch so betrachten, dass das eher vermeiden möchte, wenn und wenn er es halt schafft, im Stand zu bleiben. Also ich sehe zugegeben, Charles irgendwie Dustin nicht zu Boden bringen. Einfach aufgrund der Physis. Also es muss ein guter Moment sein, wo er vielleicht irgendwie auf den Rücken klettern kann oder so. Ja, aber so dieses typische Double Leg Takedown, nee, sehe
Nee.
ich irgendwie nicht. Ja, im Stand kann viel passieren, aber du hast die Nehmerqualitäten von Poirier angesehen. Ich würde auch Poirier vorne sehen, so auf dem Papier. Also in, keine Ahnung, 7 von 10 Kämpfen oder so vielleicht das Ding entscheiden. Aber ja, ey. Ich hätte zugegeben auch nicht gedacht, dass Oliveira den Sturm von Michael Chandler überlebt. Also ich dachte, wenn der sauber getroffen wird, ich glaube, dann wird da auch vermutlich motorisch einfach wird da eingeschränkt sein. Und das war er eben nicht. Der konnte einen super sauberen Haken eben zurückschlagen.
Wahnsinn.
Von daher, jedermann kann fallen. Wenn du sauber im Kinn getroffen wirst, kann auch Poirier fallen. Submitted werden kann er ganz sicher. Super spannendes Ding. Ich hoffe, es wird ein guter, ein fairer, ein hoffentlich langer Kampf. Und ich würde halt tatsächlich einfach, weil ich beide so gern sehe, nicht irgendwie einen, keine Ahnung, wirklich bewusstlos mit der Stirn voran in den Oktagon fallen sehen. Lass das Ding ein faires Ding, also fairen Kampf sein. So eine Submission, wo einer sagen muss, ey, fuck, ich habe halt auch einfach, sorry, ich habe einfach tappen müssen und Fair Play, das finde ich irgendwie ziemlich schön, ehrlich gesagt.
Ich fühle deine Stimmungslage. Mir geht's ähnlich. Also, das wird ein klasse Ding. Das wird ein mega Jahresabschluss. Wenn man die Pay-per-Views, die nummerierten Veranstaltungen der UFC sieht, gibt da, glaube ich, noch eine Fight Night danach. Die kommentiere ich aber nicht selbst. Für
Die
mich
aber auch ein
wird,
Kracher wird.
ja, auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
KSW ist auch an dem Wochenende richtig am Start. Da haben wir auf jeden Fall auch was zu besprechen, aber lass uns bei UFC 269 bleiben. Wir haben ein Co-Main-Event mit der GOAT, könnte man das so aussprechen, der Woman GOAT auf jeden Fall.
Safe.
Amanda Nunes ist mal wieder im Bantamgewicht unterwegs. Für mich die Gewichtsklasse, wo sie hingehört, wo Dana White sie sehen will, wo es Frauen gibt, die ja, auch zumindest so ein bisschen Wind machen und irgendwie sich sportlich ein bisschen was erarbeiten,
Das hast du schön gesagt. Das hast du schön
bevor sie in den
gesagt.
Titel kommen. Genau, Juliana Peña hat den Kampf ja sehr aktiv gefordert, war ja, ich weiß gar nicht, wie oft er abgesagt wurde, einmal auf jeden Fall, war dann trotzdem irgendwie auf PKs und hat dann nochmal nachgetreten und den Kampf wirklich sehr, sehr aktiv gefordert. Zur Zeit, als sie erstmals ihren Mund aufgemacht hat, war so ein bisschen ein Fragezeichen darüber, wer denn an den Kampf kommt, aber Nunes hatte eben nicht allzu viele Optionen, hat gesagt, wer laut drum bittet, der kriegt. Bin mal gespannt, inwieweit sie das bereuen wird, da den Mund aufgemacht zu haben.
Ja, ich glaube, den Kampf kann man ganz kurz analysieren. Da müssen wir auch nicht zu lange reden. Ich stelle dir eine Frage und du beantwortest sie mir mit der größtmöglichen Ehrlichkeit, die du irgendwie in deinen Genen finden kannst. Was kann Juliana Peña besser als Amanda Nunes? Let's go.
Putzelbäume.
Habe
Weiß ich
ich hab noch
nicht.
nicht die
Vielleicht
Putzelbäume.
kochen oder so, keine Ahnung.
Ja,
Kann ja
gut.
einiges sein.
Sicher.
Tanzen,
Keine Ahnung, vielleicht was weiß ich, malen,
Fahrradfahren.
irgendwas, aber
Genau.
nicht kämpfen. Nicht kämpfen
Nee,
und auch
leider nicht.
nicht Jiu-Jitsu, nicht Striking, keine Kicks. Also, und ich sage auch ganz ehrlich, Juliana Peña ist eine gute Kämpferin, aber alles an vergleichbarer Konkurrenz, was sie gekämpft hat, und ich meine jetzt die Kämpfe gegen Jermaine Durandamy und gegen Valentina Shevchenko, hat sie halt auch nochmal klar verloren. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Gegen Jermaine Durandamy, weiß ich, war bei meinem 40. Geburtstag in Abu Dhabi. Da hat sie per Submission im Guillotine-Choke verloren. Gegen Shevchenko hat sie per Submission im Armbar verloren. Gut, das ist 4 Jahre her. Alles andere, ja gut, Sieg gegen Sarah McMahon, gut, okay. Kat Zingano und Jessica Eye gekämpft, okay, aber alles so auf dem Niveau, wo man sagen könnte, das kommt dahin, wo Amanda Nunes ist. Nee.
I don't
Sorry.
know. Ich
Sorry.
kann mir gut vorstellen, dass Nunes so ein bisschen das Verlangen hat, einen lauten Mund, also sie für die vor lauter Art ein bisschen zu bestrafen. Aber dann viel Erfolg, Juliana. Sollte
Ja.
das der Mindset von Amanda sein oder die das, also sie das nicht allzu sportlich betrachten können, was ich eigentlich schon glaube, aber die hat sicherlich auch Bock. Die ist ja an so einem Punkt, wo die einfach auch irgendwo nur noch Klasse beweisen muss und nicht, wo es nicht nur darum geht, zu gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da echt, ja, ganz besonders wehtun will. Naja, man darf gespannt sein. Die Frage übernimmt Amanda Nunes-Kampf ist ja in der Regel ohnehin nur wie und wann und nicht ob.
Ja, gut, es ist MMA, es kann alles passieren. Amanda Nunes kann sich einen Fuß brechen oder was weiß ich. Aber wenn alles normal läuft, also sagen wir mal so, was denkst du, wie sind hier die Wettquoten? Ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich schätze mal so minus 700, 800, 900 irgendwo.
Ich hätte vierstellig gesagt.
Vierstellig? So schlimm?
Glaub schon, ja.
Ich ertappe mich dabei, wie ich sage, Flo hat vielleicht
Vielleicht.
recht.
Ja, same.
Also, ja, alles Gute, Julianna Peña, aber wenn das irgendwie normal läuft, dann wuppt Amanda Nunes das. In der Mitte der Main Card, Geoff Neal gegen Santiago Ponzinibbio.
Krache.
Das ist, ja, das mal auf jeden Fall Fight of the Night Potenzial, aber mal schön. Ich habe da Santiago Ponzinibbio einfach leicht vorne. Geoff Neal hat mir nicht bewiesen, auf diesem Niveau, dass es da so endgültig drauf hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich bin da komplett bei dir. Ponzinibbio, ja auch jemand, der jahrelang ungeschlagen war, hatte dann dieses Comeback gegen Li Jingliang. Ja, okay. Das ging nach hinten los, aber da kam er eben, ich glaube, aus 2 Jahren Pause zurück. Schwere Verletzungen in der Zeit gehabt. Davor wirklich ein gefürchteter Mann. Und gegen Miguel Baeza wirklich bewiesen, dass er halt es auch einfach in sich hat, dass er auch Nehmerqualitäten hat. Ich sehe halt Geoff Neal nicht irgendwie das Ding vorzeitig beenden. Also Nehmerqualitäten hat er, wie gesagt, bewiesen. Klar, ein Kind hat irgendwie gefühlt auch manchmal Tagesform und du kannst halt auch einfach ungünstig getroffen werden. Aber ein Submission zum Beispiel sehe ich beim besten Willen nicht. Geoff Neal auch diese Woche in den Nachrichten sehr negativ gewesen, wo man sich auch fragt, okay, wo bist denn du im Kopf? Wurde in der Nacht von Thanksgiving um 3:30 nachts im Auto angehalten. Wurde Alkohol nachgewiesen im Blut und er hatte eine
Puh.
Waffe dabei, eine unangemeldete. Hat sich freiwillig bereit erklärt, einen Bluttest abzugeben. Und jetzt geht der Anwalt irgendwie damit in Berufung und die wollen nachweisen, dass der Alkoholgehalt unter dem Limit war, unter dem man nicht mehr fahren darf.
Wann
Und
war
wenn
das?
die Woche,
Okay.
Thanksgiving oder vor 2 Wochen oder so,
Okay, mehr muss ich nicht wissen.
ja, und wenn dieses Limit, also wenn er wirklich unter dem gesetzlichen Limit war und irgendwie vor Stunden nur getrunken hat, dann wird auch die Anzeige wegen der Waffe fallen gelassen, weil es in dem Staat, ich glaube Texas war es, nur illegal ist, eine Waffe beim Begehen einer Straftat zu führen.
Ah,
Wenn
okay.
du
Na
so
dann,
einkaufen
dann
gehst
fühle ich
und
mich
deine
sicher.
Knarre dabei
Na
hast,
dann
dann
ist
ist alles
gut.
gut. Willkommen in Amerika. Und er hat halt jetzt gerade 2 Klagen am Hals: Trunkenheit am Steuer und illegaler Waffenbesitz. Wenn Trunkenheit am Steuer abgewehrt werden kann, ist auch beides abgewehrt. Aber allein sich dabei, also allein um 3:30 angehalten zu werden mit einer nicht angemeldeten Waffe und Alkohol im Blut, so kurz vor diesem großen Kampf spricht halt auch schon Bände und diese 2 Gerichtsverhandlungen werden den Mann sicherlich auch nicht gerade dabei unterstützen, seinen Fokus zu behalten. Eigenartige Story, also ich bin da auch spätestens dadurch ganz klar ja, überzeugt von, dass Ponzinibbio das Ding holt.
Ja, er ist für mich auch, also ich spreche jetzt von Geoff Neal, so ein Mann, okay, der hat Leute wie Mike Perry oder Nico Price geschlagen, aber so die letzten zwei Kämpfe, die er verloren hat, das war gegen Wonderboy und gegen Neil Magny. Und wenn man über Wonderboy und Neil Magny eines sagen kann, ist dann, dass sie veritable Top-10-Kämpfer sind. Bei Wonderboy würde ich vielleicht sogar sagen, Top-5-Kämpfer sind. Und bei Neil Magny kann man sagen, ein Kämpfer, der an die Top-5 anklopft in der gegenwärtigen Form. Ich meine, wer sagt, gegen Khamzat Chimaev kämpfe ich gerne, sagt mir einfach wann und wo, da weißt du schon ungefähr, was los ist. Aber gegen solche Leute, da hat er gar kein Land
Keine
gesehen.
Chance.
Überhaupt kein Land gesehen. Also ich habe den Kampf gegen Stephen Thompson kommentiert. Das war kurz vor Weihnachten letztes Jahr. Das war meine letzte Show vor Weihnachten und da habe ich mir gedacht, wow, also so deklassieren. Also das war ein Klassenunterschied. Stephen Thompson, besseres Distanzgefühl, besseres Auge, kaum gedeckt, einfach nur getänzelt, 5 Runden lang, gekickt, geschlagen, ihn richtig zerlegt. Also
Der war aber auch in richtig guter Form. Also ich weiß noch, wie ich
ja.
da im Nachhinein von Thompson geschwärmt habe. Trotzdem, klar, der Gegner hat es zugelassen irgendwo, konnte
Gegen,
gar nichts dagegen
auch
machen.
gegen Neil Magny, Unanimous Decision, in meinen Augen ganz klar untergegangen, überhaupt nicht die Stärken ausspielen können. Ich denke, Santiago Ponzinibbio ist ein Kämpfer, den man von der Qualitätsstufe vielleicht nicht ganz da ranhalten kann, so wenn man die letzten zwei Kämpfe sieht, also den einen verloren, den anderen so, ja, gewonnen, aber nicht so super überzeugend, wie der Run davor war. Trotzdem sehe ich Santiago Ponzinibbio so auf jeden Fall mal auf sehr gutem Niveau in dieser Gewichtsklasse. Und Santiago Ponzinibbio, wenn man so liest und so hört, wie hart er ackert jetzt seit seiner Verletzung, wie professionell er rangeht. Ich habe ihn jetzt auch mal unfreiwillig gehört, weil wir Tonprobleme hatten bei DAZN. Erinnerst du dich vielleicht, als ich Santiago Ponzinibbio kommentieren gehört habe? Also der ist ein sehr professioneller Typ. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Santiago Ponzinibbio nachts um 3:30 mit dem Auto besoffen rumfährt. Das war so irgendwie das letzte Tröpfchen für meinen Regenfass, wo ich sage, das überzeugt mich jetzt, dass Santiago Ponzinibbio hier die besseren Karten in der Hand hält.
Da bin ich bei dir. Deutlich spannender, deutlich unvorhersehbarer auf dem Papier wird es im nächsten Duell im Fliegengewichtsdebüt von Cody Garbrandt gegen einen sehr guten Mann, wie ich finde, mit Kai Kara-Frons. Auch ein sympathischer Kerl. Hat jetzt auch verstanden, generell irgendwie diese New Zealand-Australien-Ecke hat verstanden, dass man auch auf YouTube starten kann und irgendwie Selbstinszenierungen in dem Sport auf jeden Fall auch vorantreiben kann und auch gerade einen YouTube-Channel gestartet. Ich habe noch nicht reingesehen, aber ich habe den in ein, zwei Interviews mal sprechen hören. Cooler Typ, Kai Kara-Frons. Und Cody Garbrandt natürlich, ja, Bantamgewichtschamp gegen Dominic Cruz geworden. Also, wenn das nicht von Talent und das 2016, ne, Dominic Cruz da auf absoluten Höchstzeiten, wenn das nicht von Talent zeugt, dann weiß ich auch nicht. Sehr gespannt, wie der im Fliegengewicht ja, performen wird. Man hat Bilder gesehen, sieht hart aus der Weightcut, auch schon vor ein, zwei
Ist
Wochen.
auch sicherlich, ist ja ganz sicherlich. Also, ich sag mal so: Kai Kara-Frans ist ein junger, schneller, dynamischer Mann. Aber wenn Cody Garbrandt die Knockout-Power vom Bantamgewicht in diese Division einigermaßen übertragen kann, dann wird das ein harter Tag im Büro für Kai Kara-Frans. Also,
Glaube ich auch, aber
sehr viele Variablen kann man schlecht sagen, weil
voll,
es
finde
eben
ich auch.
noch keinen Test gab oder keine Ansicht man haben konnte davon, wie Cody Garbrandt performt im Fliegengewicht. Auch was macht das mit seinem Cardio? Er ist auch ein guter Ringer, muss man tatsächlich sagen. Garbrandt kommt ja aus dem Ringen. Ich würde
Ich habe
sagen, vom Gefühl Garbrandt, einfach weil ich die Knockout-Power kenne, weil ich weiß, wie gut er Takedown-Ansätze und so weiter neutralisieren kann, wie stark er darin ist, den Kampf so stattfinden zu lassen, wie er will. Aber Kai Kara-Frans, du hast recht, es ist ein junger Mann mit enormer Entwicklung, hat jedes Mal was Neues präsentiert, hat ein sehr gutes Camp, ambitioniert, guten Kopf auf den Schultern. Abschreiben darf man den nicht.
würde ich nämlich auch beim besten Willen nicht. Ich habe mir Cody Garbrandt bei Joe Rogan angehört, als er da war. Das war irgendwie um die Zeit herum, als dieser Beschluss, ins Fliegengewicht zu gehen, getroffen wurde. Da hat er gesagt: Du, ich cutte gar nicht so hart, wie ihr denkt. Also, das mit Fliegengewicht, da bin ich sehr überzeugt. Ich habe den Cut noch nicht gemacht, aber das wird nicht allzu hart, wie sich das Leute vorstellen. Ich werde irgendwie von allen Seiten schockiert angesehen, wenn ich von dem Vorhaben erzähle. Aber ich habe nie harte Cuts gemacht. Erinnere mich jetzt nicht dran, an welche Pounds der da benannt hat, aber er jedenfalls, als der Entschluss kam, fest davon überzeugt, dass er das körperlich sehr unversehrt überstehen wird. Man darf gespannt sein.
Auf jeden Fall darf man nicht wild werden. Das ist ja auch sowas, was Cody Garbrandt die eine oder andere Niederlage beigebracht hat. Diese
Definitiv.
Pistolero-Mentalität, irgendwann einfach die große Wumme rauszuholen und versuchen, wild zu treffen und die Deckung dabei zu vergessen. Ja, spannendes Ding, das man schlecht beurteilen kann, weil man Cody Garbrandt dann noch nie gesehen hat. Interessanter Eröffnungskampf auch auf der Main Card. Haolian Paiva gegen Sean O'Malley. Ich tue mich schwer, das Wort Pflichtsieg hier für Sean O'Malley in den Mund zu nehmen, aber wenn er weiter marschieren will, muss er hier auf jeden Fall gewinnen gegen Haolian Paiva. Denke, O'Malley dürfte da der glasklare Favorit sein im Opening Matchup.
Denke ich auch. Natürlich hat der Mann auch Last auf den Schultern. Die UFC pusht ihn ganz, ganz offensichtlich. Es ist ja auffällig, dass der immer irgendwie der Opener auf großen Pay-per-Views ist. Also die wollen den halt auf großer Bühne eindeutig gewinnen lassen. Aber ja, in der UFC ist man halt auch nicht zufällig. Ich würde Paiva da beim besten Willen nicht absprechen. Paiva hast du gerade gesagt,
Paiva,
nicht
ja.
Paiva. Ja. Keine Ahnung, also ich traue es ihm zu, das wirklich abzuschütteln mental. Wirkt wie ein absolut gelassener Typ, der irgendwie mit der Öffentlichkeit, die er sich da generiert, dem Druck, den negativen Stimmen gut umgehen kann. Der erste Top 15-Gegner natürlich. Pai war auf der 15 auch gerankt aktuell.
Hat er sich auch verdient, das ist ein taffer Junge. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet hier, er ist so das, was sich, glaube ich, ein Sean O'Malley wünscht. Piver hat null Angst vorm Schlagabtausch und geht wild rein, versucht zu schlagen, versucht zu kicken, ist aber nicht unangreifbar. Piver ist aber mittlerweile, glaube ich, Brazilian Jiu-Jitsu Brown Belt. Und da sehe ich tatsächlich einen interessanten Gameplan, wenn man es intelligent angeht gegen Sean O'Malley. Trotzdem, ich komme nicht umhin zu sagen, das Striking von O'Malley ist einfach crisper, klar. Piver ein harter Hund, gute Siege auch schon eingefahren. Aber wenn Sean O'Malley da die Distanz ein bisschen diktieren kann, sollte das machbar sein für ihn.
Bin ich bei dir.
Ja, fliegt man noch
Guter
ein
Aufwand,
bisschen.
wie du gesagt hast, aber also ich werde vermutlich nicht live, also ich werde live um 4 Uhr zu die Maincard einschauen. Für Leute, die eben seit den Prelims schon live das Ding verfolgen, gab es davor auf jeden Fall höchstwahrscheinlich noch einen deutlich größeren Kracher. Ja, Sean O'Malley ist ein großer Name. Ja, da hat man irgendwie auch Bock drauf, man ist interessiert an dem Mann, aber sportlich auf Augenhöhe geht es in dem Main Event der Prelims, sage ich mal, deutlich mehr einher. Josh Emmett gegen Dan Ige. Wow, also das kann auf einer Fight Night auch ein Main Event sein. Sehr krasses Ding, wenn du mich fragst.
Alter.
Du hast vorhin gegen irgendeinen EMC-Kämpfer, Jan, glaube ich, der Nachname Dynamite gesagt und dass der Name Programm sei.
Jamil
Ja,
Chan.
Dan Ige trägt den Namen auch mit Stolz und mit Überzeugung.
Ja, wo Josh
Vater war
Emmett hinschlägt, ist jetzt auch nicht unbedingt
definitiv.
dann eine Grünfläche danach. Also.
Ja, da, auf jeden Fall. Also da denke ich auch im Federgewicht sieht man dann ein Finish. Nummer 7 gegen Nummer 9. Dan Ige, klar, kommt aus, ja, schon einer relativ eindeutigen Niederlage gegen den Korean Zombie. Musste auch wirklich gegen Calvin Kattar. Harter Kampf, aber klar, irgendwie einsehen, dass er noch an sich arbeiten muss. Josh Emmett schon so irgendwie mit mehr Rückenwind, würde
Also
ich sagen.
die Leute, die du da aufzählst, stell dir mal vor, du bist Dan Ige. Klar, 50K oder Dynamite hat ja viele Spitznamen, aber was die UFC dem auftischt, das ist halt auch irgendwie so Murderous Row, so irgendwie. Okay, nächsten Monat kämpfst du gegen King Kong, Godzilla will aber dann als nächstes gegen dich kämpfen, ne, und dann irgendwie schicken wir dich als nächstes irgendwie in eine nukleare Notlage oder so. Also, was Dan Ige halt da kämpfen muss, ist halt auch einfach mal so krank. Wie übrigens, diese Prelims und Early Prelims, wenn ich mir das hier anschaue,
Selbst Early Prelims ist ganz
ich habe mich
verrückt.
noch gar nicht damit beschäftigt bis hierhin, aber wenn man das mal hier auch liest, Dominic Cruz in der Mitte der Prelims gegen Pedro Munhoz, also das ist ein Fight Night Main Event an jedem beliebigen Ding, also bei jeder, in jedem Monat. Also das ist ja Wahnsinn. Also Augustus Sakai gegen Tai Tuivasa, setzt euch Helme auf, Jungs. Also,
So, ich bin ein großer Taito-Wasser-Fan.
ja, wer nicht? Also Tai Tuivasa, also bitte,
Junge, also
Kanonenkugel als Fäusten, also.
wirklich an jeden Menschen, der da sagt, ja, Mann, der ist lustig, schaut euch alle Internetpräsenzen von ihm an. Grange TV-Besuche, er hat einen eigenen Podcast, den Halfcast-Podcast. So ein lustiger Kerl. Der Typ ist auf jeden Fall auch richtig Ghetto, das merkt man. Hat mit 8 laut eigener Aussage sein erstes Auto geklaut. Das war wohl Hobby damals. Hat mit
Also meine
9
Tochter ist 6, wenn ich mir vorstelle, die
in
schließt
2
in
Jahren
zwei Jahren
klaut die ein
Autos kurz,
Auto.
da würde ich mal einen schönen Herzinfarkt bekommen, aber ja.
Er hat mit 9 bereits 100 Kilogramm gewogen.
Naja,
11 Geschwister.
kann man machen, ne?
Ey, das ist so ein geiler Typ, Mann. Ich weiß gar nicht, warum ich über solche Geschichten, ha, der hat ein Auto geklaut, lache,
Naja,
aber
wenn jemand
ich.
mit 900 Kilo wiegt, dann hast du mein Interesse.
Ja, Mann, der Typ ist so krass, Mann.
Weißt
Für mich, aber das ist ja irgendwo nur so Geschichten, um den menschlich so ein bisschen lustig darzustellen. Für mich ziemlich interessant, dass er im Juli diesen Jahres, habe ich mir aufgeschrieben in irgendeinem Interview, das steht jetzt nicht mehr in meinen Notizen, auf jeden Fall gesagt hat, dass er ein Trainingscamp in AKA plant. Für mich eine gute und interessante Entscheidung, war wohl schon mal da. Aber begründet halt, dass er in Australien nicht die Bedingungen sieht, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich hoffe mal, diese Vorhaben sind nicht durch Covid irgendwie kaputt gegangen. Das habe ich jetzt nicht verfolgt. Aber wenn der Mann am Ground Game arbeitet, im AKA, da gibt es auch schwere Jungs. Gutes Vorhaben, wenn du mich fragst.
Auf jeden Fall. Also, dann hast du hier bei den Early Prelims umsonst, Andre Muniz gegen your boy Eric Anders, den ich ja total liebe. Das ist auch so ein geiler Kerl. Miranda Maverick auf den Early Prelims. Ryan Hall gegen Derek Minner. Sleeper Fight. Absoluter definitiv. Sleeper Fight. Pff, Junge, also wenn du das nicht schaust, nee, dann lösch meine Nummer. Also das ist so eine kranke Card. So eine kranke Card. Freue mich schon.
Alex Perez gegen Matt Snell. Ziemlich nice.
Mega.
Also der ist auch ein wirklich guter Kampf.
Das ist mega. Also ich weiß schon, da sitze ich ja wieder mit dem Bruder Andreas Kranjetakis irgendwie um 1 Uhr morgens und dann schauen wir 3 Stunden Prelims, bevor wir anfangen zu arbeiten.
Richtig so.
Ja, ist einfach, ja, ich sag's immer wieder. Also so viel Glück wie ich zu haben, so einen geilen Job zu haben. Nee. Das ist cool. Das ist cool.
Okay, es war doch ein schneller Durchlauf, aber auch berechtigt, also gut so, wir haben uns Gesprächsmaterial aufgehoben. Wenn zwei begeisterte UFC-Fans, die sich sagen, ey, wir müssen ins Bett kommen, wir haben nicht so viel Zeit, du hast eine 7-Tage-Woche, du hast gerade beschrieben, was beruflich ansteht, wenn wir trotzdem noch über die Early Prelims reden, dann ist das eben wirklich ein Zeichen für eine verdammt gute Karte. Sonst hätte man mal, ja, ganz nett, aber weggelassen und sowas beim besten Willen nicht erwähnt, was da allein auf den Prelims stattfindet. Aber das Ding ist eben wirklich bis zu den Early Prelims runter interessant. Ja, ich wüsste eigentlich nicht, was man da weglassen sollte, wenn man wirklich komplett in der UFC verankert ist. Vielleicht ein Opener, ja, Jillian Robertson, die halbe Stunde kann man sich vielleicht sparen, aber ab da mit Randy Costa wird es interessant. Wirklich super Karte, wie immer, Jahresabschluss der UFC, eine geile Sache. Kann wirklich jedem ans Herz legen, wenn man denn die Kanäle hat, selbst die Vorkämpfe, wie gesagt, zu schauen. Freue mich drauf, auf jeden Fall ausgiebiger mit dir über das Event zu sprechen. Wünsche jedem, der das hört, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Event. Genießt es. Vor allem natürlich diese ganzen Kracher in den späten Stunden. Wir haben es gesagt, stilistisch das Main Event unglaublich. Amanda Nunes, ne, so eine Goat, die kann letztendlich nach jedem Kampf sagen, ha, du, ihr wisst selbst, ich habe ja nichts mehr zu beweisen. Das mit der Kayla Harrison scheint nichts zu werden. Was soll ich denn da noch? Langsam, ich bin Mutter, war es das. Also lasst uns alle genießen, so eine Frau nochmal aktiv zu sehen und ja, das Jahr gut ausklingen zu lassen.
Ja, wenn ihr richtig gute Menschen seid, dann lasst ihr gleich nochmal ein Abonnement da bei den Championship Rounds, unserem neuen YouTube-Kanal. Gerne auch das erste Video liken, da geht es 2022 richtig gut los. Gerne auch Feedback geben zum Podcast oder eine Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Und ja, vor allem sagt uns, sollen wir weitermachen mit dem Podcast? Sollen wir das Audio-File quasi von unseren zukünftigen Videos dann weiterhin als Podcast veröffentlichen. Gebt uns ein bisschen Input, gebt uns ein paar Anregungen, Infos und ja, Feedback vor allem zu dem, was wir hier so machen und treiben. Und dann wünschen wir euch viel Spaß bei UFC 269. Es wird in der nächsten Woche auf jeden Fall Podcasts dazu geben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich, Flo. Zum Ende des Jahres wird auch mein Schedule ein bisschen leichter.
Also hast du dir verdient.
Diese Woche, also morgen, letzter Livestream für dieses Jahr und ja, das wird schon mal am Donnerstag leichter. Dann habe ich meinen letzten UFC-Einsatz am Wochenende. Das heißt, ich habe dann um Weihnachten rum ein paar freie Wochenenden. Und ja, das ist natürlich auch wieder mehr Zeit für Podcast. Vielleicht starten wir auch das erste YouTube-Video schon ein bisschen früher, also so zum Jahresabschluss.
Als Weihnachtsgeschenk.
Als Goodie, genau. Legen wir unter einen Weihnachtsbaum für euch da draußen. Ja, und dann war's das für diese Woche. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long. Hackman out.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.